Kalifornien brennt lichterloh. Hot, hotter, dead sind gerade die Statements der Klimaaktivisten. Und wir haben das 1,6 Grad Klimaziel gerissen. Auch Christian Stöcker hat als Bestsellerautor Männer, die die Welt verbrennen, zu seinem Titel gemacht. Ganz schön viel Hitze und ich würde sagen fast schon Untergangsszenario. Wir bei 1,5 Grad lieben eigentlich positive Hoffnung und Lösungsansätze. Trotzdem ist es, glaube ich, wichtig, auch über Bedrohung und Angst zu reden. Und genau das will ich heute mit dir, Christian, machen. Wir haben uns auf der TEDx-Bühne kennengelernt und ich bin froh, dass du jetzt heute in unserer Heimat Hamburg vorbeigekommen bist, dass wir einfach nochmal ein bisschen tiefer eintauchen. Was meinst du mit diesem Statement, mit diesem Titel Männer, die die Welt verbrennen? Und warum fällt es uns vielleicht auch so schwer, uns aus dem fast schon Würgegriff von fossilen Lobbyismus und ja, dem ganzen der Ölindustrie loszumachen? Genau darüber möchte ich mit dir diskutieren. Aber bevor wir gleich in die dicken Brocken einsteigen, jeder Gast bekommt die kleine Aufgabe, eine Energiequelle mitzubringen. Und mich interessiert, was ist deine Energiequelle?
Ich habe hier eine Grafik, eine meiner absoluten Lieblingsgrafiken mitgebracht. Die ist vom Rocky Mountain Institute in den USA. Die zeigt auch, dass es zwar gibt zwar viel Grund zur Sorge, es gibt aber auch durchaus Grund zur Hoffnung. Die ist hier drauf. Das sind drei Exponentialkurven, die zeigen, wie schnell Photovoltaik, wie schnell Elektromobilität und wie schnell Batterietechnologie im Moment auf dem Planeten Erde wächst. Und daneben sind so Kurven, die so nach rechts wegklappen, diese grauen hier, ich weiß nicht, ob man das gut sehen kann, das sind die immer falschen Schätzungen der Expertenorganisationen, die immer prognostizieren, ab jetzt wird das Wachstum langsamer. Das Wachstum ist aber exponentiell, das heißt immer schneller. Da steckt alles drin, was mich im Moment am meisten umtreibt, nämlich also erstens exponentielles Wachstum. Wir haben überall an ganz, ganz vielen Stellen, auch da, wo wir es brauchen, beschleunigte Entwicklung. Ja, exponentiell heißt immer, wird immer schneller in die richtige Richtung. Zweitens psychologisches Phänomen, Exponential Growth Bias. Menschen sind sehr schlecht darin, exponentielles Wachstum weiterzudenken. Auch Fachleute, wie diese Grafik auch wieder zeigt. Das hat mich total gefreut. Da steht tatsächlich oben drüber, but change has been exponential. Even neutral actors modeled in linear terms. Also selbst die Fachleute setzen immer lineare Modelle an, wo exponentielles Wachstum vorliegt. Auch da, wo wir uns wirklich Wachstum wünschen. Und das Dritte ist, diese Folie macht einfach Hoffnung, weil sie eben zeigt, es geht eigentlich an ganz vielen Stellen in hohem Tempo in die richtige Richtung. Und viertes Thema, Kommunikation. Die meisten Leute, auch Fachleute, mit denen ich über diese Themen reden, kennen diese Kurven nicht. Also die meisten Menschen in Deutschland haben, glaube ich, ein völlig falsches Bild davon, wie sich das Energiesystem auf dem Planeten Erde im Moment extrem schnell entwickelt. Und das ist aus meiner Sicht als Journalist, als Psychologe ein kommunikatives Problem.
Nicht genial. Damit hast du nicht nur gesagt, was deine Energie ist und deine Energiequelle, sondern auch dich gleich eingeordnet so ein bisschen, nämlich aus warum Graphen, warum vielleicht auch genau dich sowas interessiert. Hochschulenaktivität, würde ich mal sagen, aber du bist eben auch Kommunikationsexperte, Journalist, Autor, haben wir schon gesagt, und auch Kognitionspsychologe. Also ich freue mich, dass wir da jetzt mal einen Ritt wagen durch genau das. Warum fällt uns das kognitiv vielleicht auch so schwer, so ein Wachstum zu greifen oder Veränderung zu greifen? Und meine erste Frage an der Stelle, wir haben ja gerade auch diese Einleitung gehabt, ne, irgendwo haben wir gerade Superreiche, die eine neue Weltordnung schaffen auf dem Planeten. Wir haben auf der anderen Seite den Heizungshammer von Habeck oder aber auch die Windräder, die auf einmal zu Wahlkampfparolen werden. Also das ganze Thema Erneuerbare wird wahnsinnig politisiert in meinen Augen und auch medial aufgeladen. Jetzt bist du Kommunikator und schreibst ja auch selbst viel. Was macht das alles gerade mit dir, wenn du so diese Lage und auch die Parolen betrachtest und bewertest?
Also mich, das ist ja so, in meinem Hauptberuf bin ich einerseits Hochschullehrer und andererseits mache ich Desinformationsforschungsprojekte. Und ich glaube, dass unser größtes gesellschaftliches Problem wirklich im Moment eine schlecht informierte Bevölkerung ist.
Das ist in den USA so. Das musst du nochmal erklären.
Ja, mache ich auch gleich. In den USA siehst du es, ne? Die Leute, die Trump gewählt haben, glauben, er habe die letzte Wahl gewonnen, ganz weit überwiegend. Die meisten Wählerinnen und Wähler der Republikaner halten die Klimakrise nicht für ein großes Problem. 75%, das ist absolut erschütternd, das ist auch einzigartig fast in Industrienationen. Und in vieler anderer Hinsicht auch sind das Leute, die einfach das Gegenteil von dem glauben, was richtig ist. In Deutschland ist das nicht so ausgeprägt, aber wir haben jede Menge energie- und mobilitätsbezogene Desinformation. Also Elektroautos sind auch nicht besser fürs Klima. Das ist falsch. Ja, Elektroautos sind eindeutig besser fürs Klima. Wärmepumpen funktionieren nicht bei kalten Temperaturen oder funktionieren nicht im Altbau. Auch in der Regel, also bei funktionieren nicht bei kalten Temperaturen, ist komplett falsch. In Norwegen halten 60% der Haushalte mit Wärmepumpe. Funktionieren nicht im Altbau, kann ich gerade aus Erfahrung sagen, stimmt in vielen Fällen einfach auch nicht. Ja, sie sind auch nicht so teuer, wie immer wieder behauptet wurde und so weiter. An ganz, ganz vielen Stellen erneuerbare Energien bedrohen uns nicht mit Blackouts. Ja, das deutsche Stromnetz ist sicherer als je zuvor und wir haben so wenig Stromausfälle wie sonst niemand in Europa und so weiter. Also es gibt ganz viele Themen, über die in einer so verzerrenden Weise gesprochen wird, dass die Bevölkerung wirklich Schwierigkeiten hat, die Wahrheit noch zu erkennen. Ja. Und auf der Basis kann man natürlich irgendwie auch politische Debatten schlecht führen. Eine schlecht informierte demokratische Öffentlichkeit wird schlecht informierte Entscheidungen treffen. Und eine Demokratie funktioniert nur mit einer gut, das ist mein Job als Psychologe und als jemand, der Journalistinnen ausbildet. Eine schlecht informierte Bevölkerung ist eine schlechte demokratische Wählerschaft. Und das muss sich dringend wieder ändern. Und das ist eigentlich das, was mich am allermeisten umtreibt in allen meinen unterschiedlichen Rollen.
Spannend, jetzt sind wir schon genau mittendrin. Mhm. Und mich würde interessieren, weil eigentlich sind wir ja gerade in einer Gesellschaft, die mehr denn je Kanäle hat durch Social Media und Co., um sich auch Informationen zu ziehen. Was glaubst du, ist gerade unser Problem? Sind es die Entsender oder die Empfänger? Also wo, glaubst du, ist das Thema, wo sich Desinformation oder Fehlinformation aufbaut?
Ja, also da gibt es natürlich, wie die Welt, sage ich immer meinen Studierenden, ist ein erschreckend multikausaler Ort. Ja? Also es gibt immer für alles mehrere Gründe. Ein wichtiger Faktor ist natürlich, das ist das, worüber vielleicht am meisten geredet wird, soziale Medien sind nicht ideale Vehikel für qualitativ hochwertige Informationen. Ja? Das wissen wir mittlerweile, sondern sie sind systemisch und zwangsläufig immer Vektoren auch für Desinformation, weil das, was viel Interaktion erzeugt, kommt im Feed nach oben. Das lernt die Maschine, das ist gut, das ist wichtig, das muss nach oben. Und Desinformation kann beliebig interaktionsauslösend sein. Wenn ich etwas erzähle, was die Leute aufregt, dann gibt es viele Kommentare und viele Shares und viele Reactions, Likes etc. Das sagt dem Algorithmus, das ist wichtig, mach's nach oben. Und das ist aber halt oft vielleicht einfach kompletter Blödsinn, worüber sich die Leute aufregen. Ja, also Trump ist im Prinzip die fleischgewordene Social-Media-optimierte Desinformation, wenn man so will. Und da sieht man, wie gut das funktioniert. Und jetzt hat er natürlich mit Elon Musk auch noch einen Paladin, der auch noch eine Plattform betreibt, bei der wir wissen, dass er gelegentlich den Finger auf die Waage legt. Ne? Und die Mechanismen sind aber bei TikTok oder Meta oder so, es sind überall die gleichen. Das ist ein fundamentales Problem, das, glaube ich, die Geschäftsmodelle von sozialen Medien einfach erzeugen. Das ist Punkt eins. Punkt zwei ist, wir haben mittlerweile auch in Deutschland eine politische Kultur, leider finde ich, wo das Operieren mit Halb- und Unwahrheit auch bei Vertretern von Volksparteien sehr häufig wird. Haben wir im Zusammenhang mit der Debatte über Wärmepumpen gesehen. Ja? Also wenn Markus Söder sagt, eine Wärmepumpe kostet 300.000 Euro, das ist einfach Quatsch. Ja? Ist jetzt ein Beispiel von vielen. Das ist der zweite Punkt. Und der dritte Punkt ist, wir haben eine, und ich glaube, den meisten Leuten ist das immer noch nicht so ganz klar, wir stehen im Grunde immer noch einer Desinformationsindustrie gegenüber, was jetzt das Thema Klimakrise angeht. Das sind die Männer, die die Welt verbrennen. Eine Desinformationsindustrie, die seit 50 Jahren aufgebaut wird, mit sehr viel Geld. Seit 50 Jahren weiß Exxon aus seinen eigenen Klimamodellen, unser Geschäftsmodell heizt den Planeten auf. Mhm. Und seit 50 Jahren arbeiten sie daran, dass das politisch keine Konsequenzen hat. Zuerst viele Jahrzehnte lang mit der Behauptung, es gibt keinen nachgewiesenen Zusammenhang zwischen CO2 und Erwärmung. Mittlerweile haben sie diese Position aufgegeben. Spätestens mit dem Pariser Klimaabkommen von 2015. Aber sie haben nicht die Desinformation aufgegeben und die Strukturen, die da aufgebaut worden sind und mit Milliarden finanziert wurden über die Jahrzehnte, die sind auch alle noch da. Die machen halt jetzt was anderes. Die erzählen jetzt, es ist unsicher, ob die ganzen Extremwetterkatastrophen wirklich schon an der Erwärmung liegen. Das ist Quatsch. Es ist eindeutig so, dass die damit zusammenhängen. Und zweitens, sehen Sie Zweifel an den Gegenmaßnahmen. Alles, was ich vorhin gesagt habe, Desinformation über Elektroautos, Desinformation über Wärmepumpen, Desinformation über erneuerbare Energien, das sind alles strategische Talking Points aus den Desinformationsschmieden, die es seit 50 Jahren gibt. Das sind, glaube ich, die drei zentralen Faktoren.
Ja, um sich natürlich, genau wie du schon sagst, in dieser Funktion auch abzusichern, war das wahrscheinlich der Weg. Aber jetzt ist die Frage, wenn wir ein bisschen positiver sozusagen auch werden in Richtung Ausweg, also was braucht es denn, glaubst du, in der Kommunikation? Was müsste sich verändern oder welches Narrativ muss geschaffen werden, damit wir Desinformation auflösen und vielleicht sogar statt mit jetzt mal Feuer-Flammen-Inszenierung und Untergang eher in was Positives Neues gehen.
Also die Erfahrung, die ich immer wieder mache, deswegen habe ich diese Abbildung mitgebracht, egal mit wem ich rede, ob das jetzt Klimaaktivistinnen sind oder Leute, die in Cleantech investieren für in irgendeinem großen Fonds oder Leute, die bei einer Nachhaltigkeitskonferenz sich versammeln oder Leute, die für Stadtwerke arbeiten, es ist völlig egal, mit wem man redet. Wenn man sie mit ein paar elementaren Fakten konfrontiert und sie vorraten lässt, wie diese Fakten wohl aussehen, liegen die zu 98% falsch. Mein Lieblingsfakt ist, das machen wir erstmal, eure Zuschauerinnen und Zuschauer können man selber einmal raten, wie viel Prozent der zugebauten Kapazität im Jahr 2023 weltweit zur Erzeugung von Strom war erneuerbar. Du kennst die Antwort, weil wir gemeinsam auf einer TEDx-Bühne standen, wie du schon angesprochen hast. Mal kurz überlegen, wie viel Prozent weltweit wurde zugebaut, erneuerbar im Jahr 2023? Das sind 86%. 86% aller zugebauten Stromerzeugungskapazitäten in einem einzigen Jahr waren weltweit erneuerbar. Im Jahr davor sind es 80%. Also die erneuerbaren Energien machen einen gigantischen Anteil des gesamten Wachstums in diesem Bereich aus und niemand weiß das. Also immer, egal wo ich bin, wenn ich die Leute frage, die Leute schätzen, wenn sie optimistisch sind, 30-40%. Ich habe noch nie, außer Leuten, die das Buch schon gelesen hatten, jemanden im Publikum gehabt, der das wirklich wusste. Und das bedeutet, auch die guten Nachrichten dringen gar nicht zu den Leuten durch. Und ich glaube, das ist im Moment der größte Hebel. Also wenn man mal deutlich macht, wie viel gerade in wie hohem Tempo in die richtige Richtung läuft, kann man ganz viele Narrative extrem verändern. Ich finde es eigentlich ganz erstaunlich, wie gut es im Moment noch so funktioniert, so zu tun, als sei das nicht so. Also bei Elektroautos ist genau das Gleiche. In Deutschland erzählen wir uns im Moment, es gibt einen Einbruch bei der Elektromobilität. Den gibt es bei uns. Warum? Weil von Dezember auf Januar letztes Jahr die Förderung mit einem auf einen Schlag gekürzt wurde. Seitdem hat sich der Markt aber schon wieder dramatisch erholt, A. Und B, weltweit gibt es diesen Einbruch natürlich nicht, sondern weltweit schrumpft der Markt für Verbrennungsmotoren seit 2017 und er wächst seit 2010, wächst die Elektromobilität exponentiell wieder, also immer schneller. Das ist hier die Abbildung in der Mitte. Also auch da haben wir in Deutschland ein völlig verzerrtes Bild von der Realität und die Realität ist eigentlich viel besser, als die meisten Menschen in diesem Land glauben. Und ich glaube, diese Erkenntnis mal in die Köpfe zu bringen, wäre im Moment eine ziemlich wichtige strategische Maßnahme.
Das glaube ich auch. Da kommst du gerade sehr handfest mit den Fakten. Wir haben auch ganz oft in der Kommunikation gemerkt, dass wir in die Fakten, also ins Detail müssen, damit wir eben auch wirklich diese ganzheitlichen Bilder erzeugen. Jetzt frage ich mich, haben wir vielleicht gerade, wenn du auch von Desinformation sprichst, das Phänomen, dass wir nicht mehr auf die Faktenbasis kommen? Ich meine jetzt mal ketzerisch gesagt, du hast auch einen Titel gewählt, Männer, die die Welt verbrennen. So, bleiben wir vielleicht auf dem Schlagzeilenniveau ganz oben und kommen gar nicht mehr zu den Fakten? Oder was glaubst du, passiert kognitiv, dass wir die Fakten ignorieren?
Also, einmal ist es natürlich so, also wir reden jetzt nur über das Thema Klimakrise, ne? Es gibt auch, Desinformation spielt auch in vielen anderen Bereichen eine wichtige Rolle. Aber, also ich, ehrlich gesagt, dafür, warum die positiven Fakten nicht durchdringen, habe ich gar nicht so eine richtig plausible Erklärung. Das liegt so ein bisschen, glaube ich, auch daran, dass die negativen Narrative auch medial so gut eingeübt sind mittlerweile, auch in den Redaktionen, muss man sagen, zum Teil, dass der Confirmation Bias, also die Bestätigungsverzerrung, wir hören lieber Dinge und lesen lieber Dinge, die zu unserer vorgefassten Meinung passen, eben auch journalistisch sich da Bahn bricht und die positiven Dinge gar nicht zu den Leuten durchdringen und damit dann auch nicht zu Publikum durchdringen. Ich glaube, das ist ein Problem. Das andere Problem ist, es ist eben sehr einfach, Menschen davon abzuhalten, ihr Verhalten oder auch ihre Einstellung zu ändern, wenn man ihnen nur ein leises Gefühl gibt, dass das irgendwie sie selbst betrifft und womöglich von ihnen selbst Veränderungen verlangt. Das wissen übrigens die Fossilbranchen schon sehr lange. Deswegen hat BP den ersten CO2-Fußabdruckrechner ins Netz gestellt, schon vor vielen Jahren. Ja, also die Individualisierung der Verantwortung für die Klimakrise ist eine strategische Kommunikationsmaßnahme der Ölindustrie. Das ist übrigens auch ein großer Fehler von Fridays for Future aus meiner Sicht, immer wieder zu sagen, du musst selber dich ändern. Ich glaube, die systemischen Änderungen, die wir brauchen, die führen wir nicht herbei, indem wir alle tugendhaft werden. Mhm. So funktioniert es nicht. Das ist eine gute Idee, gut tugendhaft zu werden, aber es ist auch gesünder in vieler Hinsicht und so. Aber so lösen wir das Problem nicht, sondern es geht nur systemisch. Aber diese Verlagerung der Verantwortung zum Individuum führt natürlich dazu, dass viele Leute sagen, boah, ich will lieber, das ist mir alles zu stressig und so und teuer und ich will damit nichts zu tun haben. Beim Thema Wärmepumpe total augenfällig. Also eine Wärmepumpe ist für die meisten Menschen ökonomisch die bessere Entscheidung, wenn man wirklich mal durchrechnet, was eigentlich passiert in den nächsten 20 Jahren. Nur ökonomisch abgesehen davon, dass die meisten Leute ja auch ihre Kinder ganz nett finden und eigentlich wollen, dass die in einer schönen Welt leben. Und trotzdem haben sich im Jahr 2023 nochmal Hunderttausende von Leuten eine neue Gas- oder eine Ölheizung eingebaut. Als Ergebnis von nicht zuletzt strategischer Desinformation. Also es ist so ein Konglomerat aus Psychologie und sehr, sehr ausgefeilten Systemen der strategischen Kommunikation, die schon Jahrzehnte Erfahrung darin hat, auf die richtigen Knöpfe zu drücken. Mhm. Und das ist das, was wir im Moment erleben. Und leider haben wir eben auch eine politische Landschaft, in der es genügend Menschen und Parteien gibt, die bereit sind, auf Basis dieser strategischen Desinformation Politik zu machen.
Absolut. Jetzt hast du gerade schon die Strukturen angesprochen, an die es aber ran muss, weil wir sind auch immer überzeugt, es muss sich wirtschaftlich lohnen. Solange wir irgendwie nur auf einer ideologischen Motivationsebene bleiben, wird es einfach schwierig. Wenn du jetzt die Strukturen anguckst und ja auch zu Recht auf alte hinweist in deinem Buch, was muss sich da strukturell verändern? Du hast gerade Politik mit reingebracht, aber mich würde interessieren, hast du eine These oder vielleicht Prioritäten, wo du sagst, da muss sich systemisch was verändern, damit wir wirklich in einen ganzheitlichen Wandel kommen?
Naja, also das allerbeste und allereinfachste wäre, systemisch, aber das ist tatsächlich wahrscheinlich politisch einfach zu schwer, wäre, wenn wir endlich die negativen Externalitäten fossiler Brennstoffe angemessen bepreisen würden. Ja? Also je nach Studie kosten uns die Schäden durch fossile Brennstoffe 7 bis 35 Billionen Dollar, also 1000 Milliarden ist eine Billion, ne? Mhm. 7 bis 35 Billionen Dollar pro Jahr. Ja, das ist eine unglaublich gigantische Marktverzerrung. So eine große hat es noch nie gegeben in der Geschichte der Menschheit. Deswegen hängen die fossilen Industrien so an ihren Geschäftsmodellen, weil die kriegen mehr Geld geschenkt als irgendeine andere Branche jemals zuvor. Sie bekommen sogar beispielsweise im Jahr 2022 1,3 Billionen Dollar explizite Subventionen, also Steuergelder, die eingesetzt werden, um beispielsweise Benzin oder Gas billiger zu machen. Und das ist natürlich aberwitzig, ja, dass ein Geschäftsmodell, das nachweislich den Planeten zerstört und die menschliche Zivilisation in Gefahr bringt, mit gigantischen Mengen an Steuergeldern A finanziert wird und B nicht für die Schäden, die sein Geschäftsmodell verursacht, aufkommen muss. Also das wäre das Einfachste. Also das Logischste, aber das Einfachste eben leider nicht. Das andere, was wir, glaube ich, im Moment, was schon passiert ist, das Energiesystem des Planeten Erde verändert sich in atemberaubendem Tempo, schneller als je zuvor. Mhm. Noch nie in der Geschichte der Menschheit ist eine Form der Energieerzeugung so schnell gewachsen, wie die Erneuerbaren das im Moment tun. Keine andere Form der Energieerzeugung. Und wenn wir einfach Rahmenbedingungen schaffen würden, in denen dieses Tempo nicht behindert wird, sondern vielleicht sogar noch ein bisschen mehr an Schwung gewinnt, indem wir Erleichterungen schaffen, Batteriespeicher, die ins Netz angeschlossen werden und so weiter, gibt es ja einen gigantischen Boom in Deutschland, von dem die meisten Leute auch gar nichts wissen im Augenblick. Ja, weil Batterien so billig sind, werden wir in den nächsten Jahren riesige Mengen an Batteriegroßspeichern im deutschen Stromnetz haben, die ganz viele Probleme lösen. Also wenn wir es schaffen würden, Rahmenbedingungen herzustellen, die diese ohnehin längst im Gang befindliche, absolut nicht mehr aufhaltbare Transformation zu beschleunigen, dann wären wir schon auf dem richtigen Weg. Ich glaube, das wären die zwei wichtigsten Hebel. Und insbesondere, wenn man natürlich CO2 angemessen bepreisen würde, dann würden ganz viele andere Dinge auch von ganz alleine passieren.
Jetzt haben wir vorhin schon gerade auch die Entwicklungen nochmal auf einer omnigalaktischen Ebene, also sprich weitergeguckt in Richtung auch Amerika angesprochen und von dieser neuen Weltordnung von ein paar Reichen, die gerade da drüben etwas Neues, sagen wir zumindest mal, anstoßen. Wie betrachtest du gerade das, wenn du jetzt gerade auch sagst, es muss strukturell muss etwas passieren, es reicht nicht nur kleine Dinge oder kurze Tropfen der Subvention irgendwo. Und jetzt sieht man da gerade Trends, die vielleicht auch eher in eine andere Richtung gehen und weniger die Erneuerbaren unterstützen. Wie betrachtest du das gerade und was glaubst du, was wird das hier in Deutschland machen?
Ja, ich glaube, also ich habe da möglicherweise einen etwas anderen Blick drauf als viele andere Leute. Also ich glaube, dass auch Donald Trump kann diese Transformation nicht aufhalten. Das geht nicht. Ja? Niemand kann globale Exponentialkurven stoppen, auch nicht die USA. Zumal, das ist für viele Leute auch nicht so ganz klar, also einerseits der Inflation Reduction Act, also das große Förderprogramm von Joe Biden. Zwei Drittel der Gelder, die da ausgeschüttet werden in Form von Tax Credits und anderen Formen der Subventionen für Erneuerbare, für Elektromobilität etc., fließen in Red States, also in Staaten, in denen die Republikaner regieren. Also in dem Moment, in dem Donald Trump anfängt, da irgendwelche Dinge kürzen zu wollen, wird er in einem Repräsentantenhaus, in dem er nur eine sehr kleine Mehrheit hat, plötzlich auf Widerstand aus den eigenen Reihen stoßen. Das ist das eine. Das zweite ist, also wir wissen ja, dass der First Buddy der USA ist jetzt Elon Musk. Und Elons Musk-Geschäftsmodell sind nun mal Elektroautos, Speicher und Photovoltaik. Also dass die erneuerbaren Energien jetzt ganz so sturmreif geschossen werden, wie Trump das im Moment vorgibt, halte ich für unwahrscheinlich. Das Dritte ist, auch in den USA wachsen erneuerbare Energien in atemberaubendem Tempo. Also im Zubau im Jahr 2024, die erste Hälfte, sind über 90% der Investitionen fließen in erneuerbare Energien und Speichertechnologie. Ja? Also, und die meisten dieser Investitionen finden statt in den Bundesstaaten Texas, Nevada, Arizona und Florida. Mhm. Also lauter Staaten, in denen Donald Trump gewonnen hat. Ja. Ja, Texas ist der größte erneuerbare Energieproduzent der USA und das ist nun wirklich zutiefst konservativ. Also, und das liegt alles daran, dass das halt sich ökonomisch rechnet. Und auch die Männer, die die Welt verbrennen, werden mittelfristig mit, ja, unser Produkt ist zwar teurer als das andere, aber ihr müsst bitte trotzdem damit weitermachen, auf einem Weltmarkt nicht durchkommen. Deswegen ist die Atmosphäre auch gerade so aggressiv. Die wissen ganz genau, dass ihr Geschäftsmodell existenziell bedroht ist, und zwar früher als sie dachten. Das ist die Situation, in der wir gerade stecken.
Ich glaube, da packst du es. Und ich finde auch hier wieder, vielen Dank, dass du die Fakten auch da nochmal ansprichst, dass ja eben auch genau ein Trump auch ebenso in die Erneuerbaren investiert, weil er den ökonomischen Vorteil auch ganz klar darin sieht. Und darüber müssen wir auch mehr reden. Na, dass wir lange nicht mehr nur noch ideologisch hier unterwegs sind und ein bisschen was für die Natur tun wollen, sondern es ganz wirtschaftlich entscheidend ist, wer hier mitmacht.
Ja. Das Interessante ist ja, also ich meine, die Regierung hat ja jetzt gerade erst angefangen in den USA mit allen möglichen Dingen, von denen sie die Hälfte schon wieder zurücknehmen musste. Aber ich glaube, die großen Konflikte innerhalb dieser seltsamen Koalition unter Trump, die stehen erst noch bevor. Also früher oder später wird es zwischen den fossilen Interessen, die natürlich sehr viel Geld in die Republikaner investiert haben, und solchen Leuten wie Elon Musk massive Konflikte geben. Es gibt jetzt schon, das ist ein anderes Thema, massive Konflikte zwischen Elon Musk und den anderen Tech-Bros aus dem Silicon Valley, die sehr, sehr wohl Einwanderung möchten von qualifizierten Leuten, weil sie die brauchen für ihre Unternehmen. Und der im Prinzip natürlich rechtsradikalen MAGA-Bewegung, die eben Einwanderung an sich ablehnt. Die Konflikte sind schon da. Also ich glaube, es wird in nächster Zeit sehr viel knallen in Washington. Und gucken wir mal, was passiert.
Es bleibt spannend, genau. Du hast ja so einen Titel gewählt, Männer, die Welt verbrennen. Wen hast du da im Kopf? War das ein Trump, ein Elon? Ja. Wer sind diese Männer?
Also Elon Musk kommt tatsächlich auch vor im Buch, spielt aber nicht so eine zentrale Rolle. Also Trump ist natürlich einer, der da ganz oben auf der Liste steht, ein Klimawandelleugner, der jetzt wieder US-Präsident geworden ist. Dann natürlich die Chefs der Ölkonzerne sind alle Männer. Wladimir Putin, Mohammed bin Salman, Aliyev in Aserbaidschan, der deutsche Abgeordnete besticht und so weiter. Also die meisten Menschen, deren meist autokratische Regimes fast ausschließlich auf dem Verkauf von fossilen Brennstoffen, namentlich Öl und Gas, basieren, sind Männer. Und der andere Aspekt ist mindestens genauso wichtig. Das sind auch alles Autokraten. Das sind keine netten Leute. Ja, das ist Wladimir Putin und der Emir von Katar, der die Hamas finanziert, und Mohammed bin Salman, der Journalisten zersägen lässt und so weiter. Es gibt einen engen Zusammenhang zwischen Autoritarismus und Geld aus fossilen Energiequellen. Mhm. Und die USA sind sozusagen der einzige große Petrostaat der Welt, der, sag mal, im Moment noch eine Demokratie ist. Mhm. Und in der zweiten Reihe stehen aber natürlich Leute wie, sagen wir mal, Rupert Murdoch, ja, dessen Fox News Imperium zu den größten Mainstream-Verbreitern von Klimadesinformationen gehört, schon seit Jahrzehnten. Und andere, in den USA gibt es noch mehr Medienunternehmer, die alle aus der reaktionären Ecke kommen und alle so ein bisschen auf klimawandelleugnerisch mhm. unterwegs sind. Und es gibt natürlich dieses Netzwerk aus Einflussorganisationen, Thinktanks, Stiftungen, die Heritage Foundation, die das Project 2025 geschrieben hat und so weiter, die auch alle überwiegend männlich besetzt sind, die mhm. seit vielen, vielen Jahren dafür sorgen, dass die Stimmung so ist, wie sie ist, was die fossilen Brennstoffe
angeht. Was würdest du denn sagen, wäre anders, wenn weniger Arschloch und vielleicht mehr Frau da stehen würde?
Also es ist immer schwierig, finde ich, so kontrafaktisch zu sagen, wenn das jetzt alles Frauen wären, wäre alles besser. Und das hat natürlich auch durchaus was damit zu tun, dass also Machtstrukturen sind halt so, wie sie sind. Ja, wir leben in einer immer noch patriarchalischen Welt, ja, in der Männer mehr Macht haben als Frauen. Und deswegen ist auch an den Stellen, wo besonders viel Macht akkumuliert ist, nämlich bei Autokratien und globalen Konzernen, die viele Jahrzehnte zu den wertvollsten der Welt gehört haben, halt meistens Männer an der Spitze. Mhm. Was da jetzt kausal ist, ist ein bisschen schwierig zu sagen. Deskriptiv kann man sagen, es sind alles Männer. So. Es gibt aber noch einen zweiten Faktor. Es gibt einen ursprünglich tiefenpsychologischen Begriff namens Petromaskulinität, geprägt von einer amerikanischen Politologin namens Kara Daggett, die auch ein Buch darüber geschrieben hat. Und es gibt aber auch empirisch-psychologische Studien, die zeigen tatsächlich, dass es so ein Konglomerat von Einstellungen gibt und Haltungen, eher tendenziell marktradikal, sozialdarwinistisch, große Begeisterung für fossile Brennstoffe, für Autos, die Lärm machen, Motorräder, die Lärm machen und so weiter und so weiter. Ja. Also ich sag mal, plakativ, Frauen kleben sich eher keinen Schnüffel an meinem Auspuff, Greta-Aufkleber auf die Stoßstange. Sowas machen Männer. Und dieses Konglomerat von Einstellungen, was jetzt mittlerweile zusammengefasst wird unter Petromaskulinität, kann man wirklich zeigen, dass es das gibt. Mhm. Es gibt petromaskuline Männer, und jeder und jede, die diesen Podcast sieht, kennt einen, mindestens.
Jetzt will ich noch mal so zum Ende hin des Gesprächs mit dir in Richtung vielleicht auch Zuversicht, Lösung kommen. Was muss sich vielleicht verändern jetzt auch, und da meine ich jetzt gar nicht Mann, Frau auf deinem Buchtitel, sondern grundsätzlich, was können wir vielleicht mitgeben, weil du erlebst ja schon auch sehr viel, du gehst viel auf Bühnen, viel in Podcasts, du bist vor deinen Studenten und Studentinnen. Erlebst du gerade auch schon eine andere Interesse, Offenheit, Energie in Richtung der Erneuerbaren mit Wind und Sonne, oder was braucht's da jetzt vielleicht noch?
Naja, also ich habe natürlich da jetzt eine verzerrte Stichprobe. Ne? Also die Leute, mit denen ich rede, sind in aller Regel jetzt, da sitzen normalerweise keine Klimawandelleugner oder so, sondern da sitzen dann doch meistens Leute, die sich zumindest irgendwie für das Thema interessieren. Ich glaube schon, dass es ein gewisses Momentum gibt und dass die Leute langsam verstehen, dass da tatsächlich sich was Positives entwickelt, was auch nicht mehr weggeht. Ich finde, man sieht es auch in der medialen Berichterstattung ein bisschen. Also ich glaube, vor einem Jahr, wenn man gefragt hätte, wie viel Prozent im deutschen Netz ist erneuerbar, hätte man wahrscheinlich kaum eine richtige Antwort bekommen. Mittlerweile ist diese Zahl, es sind so um die 60% erneuerbar an der Last in Deutschland. Medial, glaube ich, relativ präsent. Und Bruno Burger vom Fraunhofer Institut für Solare Energiesysteme leistet da mit Energy Charts großartige Arbeit. Auch Journalistinnen und Journalisten sind, glaube ich, etwas besser informiert darüber, was eigentlich tatsächlich los ist im deutschen Energiesystem als noch vor einem Jahr. Also es gibt, ich würde sagen, keine schwungvolle, aber eine langsame Entwicklung auch, was dieses Thema angeht, in der Öffentlichkeit in die richtige Richtung. Aber sie ist aus meiner Sicht zu langsam. Und es gibt immer noch zu viel Quatsch im Umlauf. Also wir werden ganz bestimmt zum Beispiel in Deutschland keine Atomkraftwerke bauen. Das ist zu teuer. Ne? Mhm. Das wissen alle, das weiß in Wahrheit auch die Union. Aber Bis zur Wahl muss man halt das Gegenteil behaupten. So.
Absolut. Also würdest du schon sagen, Schlüssel ist Bildung darin, also Schaffen von Informationen.
Auf jeden Fall. Also es ist ein wichtiger Punkt. Ein anderer ist das Emotionale. Also das muss man auch sagen, es gibt ein verzerrtes Bild in der Öffentlichkeit davon, wie gut die Leute das eigentlich alles finden. Mhm. Also in der letzten KfW-Studie von 24 zu dem Thema ist, ungefähr 80% der Deutschen sind prinzipiell für die Energiewende. Ja, das ist eine sensationelle Mehrheit. Und auch die Öffentlichkeit hat von ihrer eigenen Haltung zu diesem Thema, glaube ich, ein verzerrtes Bild. Die meisten Leute sagen so, ich finde es gut, aber die meisten anderen finden es nicht gut. Aber das stimmt halt einfach gar nicht. Also es geht nicht nur um Information, sondern sozusagen auch um Metainformation. Wir müssen unser Bild von der Zukunft, der durchaus optimistischen Entwicklung, die wir gerade erleben, anpassen. Ja. Und das passiert noch nicht ausreichend.
Absolut, also das Emotionale, die Bildung, die dazu kommt. Und dann zu Recht muss man natürlich auch sagen, jeder Schritt der Veränderung braucht auch manchmal einen Schritt einfach von uns, den wir machen dürfen. Mhm. Ne? Ganz oft erlebe ich auch in Gesprächen diese Haltung von, das ist alles schön und gut, wollen wir auch, finde ich auch gut per se, auch emotional. Mhm. Aber wenn ich mich dann selber verändern muss, dann irgendwie doch nicht. Und da sind wir natürlich sehr lange auch in einer bequemen Hängematte gewesen, die jetzt, glaube ich, du hast es auch schon mehrfach angesprochen, nicht mehr so bequem ist. Und vielleicht ist das ja auch dann ein Anstoß, dass wir uns gemeinsam verändern. Als letzten so auch, ja, wie einen kleinen vielleicht Hack oder Motivationssatz, hast du was, wo du sagst, wow, wir haben einige Themen heute gerissen, schwere auch, strukturelle, ja, und wir wollen ja irgendwie doch auch eine positive Energie mit rausgeben aus dem Ganzen. Hast du noch was, wo man heute weitermachen kann, außer natürlich dein Buch lesen? Wie mache ich weiter? Ich habe so viel gehört, ich habe Zahlen von dir gehört, ich finde das interessant. Hast du noch was, wo man sich vielleicht weiterbilden kann, gerade wenn Information für dich wichtig ist, dann gib doch den Tipp oder Hack noch den Zuhörenden mit?
Ja, also ich habe mehrere. Also ich würde erstmal sagen, sich selber mal damit auseinanderzusetzen, wie mir das, was ich da alles gerade so positiv entwickeln kann, selbst was bringen kann, ist auf jeden Fall eine gute Idee. Also und das ist ja auch, sieht man übrigens auch, Stichwort verzerrte Wahrnehmung. Also wenn man durch Bayern fährt, wo die Leute immer noch zu fast 40% die CSU wählen, da sind alle Dächer voll mit Photovoltaik. Also die meisten Leute sind alles andere als blöd, wenn es ihre eigene ökonomischen Zusammenhang angeht. Da sind, glaube ich, dumme Entscheidungen getroffen worden in den letzten Jahren, was die Heizung angeht. Aber an vielen anderen Stellen haben die Leute schon begriffen, dass das ihnen was bringt. So, ich glaube, das ist was mich sehr ermutigt, weil sich gerade die ökonomische Gleichung einfach vollständig verändert. Und das wird mittelfristig niemand ignorieren können. Und das andere, ich glaube, es ist für Leute, die selber das Gefühl haben, ich fühle mich ohnmächtig oder es ist alles so schlimm und was kann ich denn tun? Also ein Ratschlag, der nicht von mir ist, den ich aber toll finde, ist, such dir mal bei dir lokal irgendwas, ein konkretes Projekt. Wir machen jetzt Photovoltaik auf unsere Schule. Wir machen jetzt einen Stadtgarten in den Baumscheiben bei uns in der Straße oder so. Tu dich mit Leuten zusammen oder finde Leute, die das schon tun, schließ dich denen an, mach gemeinsam mit anderen Leuten, engagiere dich im persönlichen, im privaten, im lokalen Bereich selbst. Erfahre Selbstwirksamkeit und damit natürlich auch Community irgendwie. Ich glaube, dass das wahnsinnig viel bringt. Es also wiederum gesellschaftlich, glaube ich, bringt es was, was auch wiederum Multiplikatoren erzeugt und sich die Stimmung verändert, aber ich glaube, das ist was man wirklich tun kann. Ich hätte zwei Buchtipps. Ich würde sagen, einmal sollte man dringend lesen, Weltuntergang fällt aus, also neben Wenn er die Welt verbrennt, das sollte man natürlich unbedingt lesen, aber Weltuntergang fällt aus von Jan Hegenberg, der einmal vorrechnet, dass die Energiewende in Deutschland überhaupt nicht utopisch ist, ja, wirklich der Mann hat BWL studiert, ja, das ist alles durchgerechnet. Und das zweite ist Radikal emotional von Maren Urner, eine Kollegin, die auch Psychologin ist, und Neurowissenschaftlerin, die sozusagen das Thema Klimakrise eben aus der Perspektive, welche emotionalen Zugänge kann man denn eigentlich finden, beschreibt. Das sind, ich glaube, in dem Paket, wenn man diese drei Bücher gelesen hat, hat man sein Weltbild auf sehr nachhaltige und auch produktive Weise verändert.
Vielen Dank für die Impulse. Vielleicht laden wir die auch immer in den Energy Talk ein. Mhm. Dankeschön auch gerade nochmal, du hast eine schöne Energie am Ende auch nochmal gezeichnet, nämlich das Kollektive. Mhm. Also gerade im Kleinen, in der Nachbarschaft oder so vielleicht anzufangen, das erleben wir auch viel, dass so aus der Nachbarschaft, aus dem Dorf heraus viel entstehen kann. Und ich glaube, das brauchen wir gerade, wenn wir von Narrativen reden, was Kollektives, was uns gemeinsam bewegt und nicht irgendetwas, was von oben immer gefühlt gemacht wird mit uns. Mhm. Dankeschön, dass du sehr, würde ich sagen, klar auf den Punkt, vielleicht auch sogar provozierend, Bilder und Aussagen getroffen hast. Das braucht es nämlich auch, finde ich, auch mal ein bisschen Kante an den Dingen und die Dinge ansprechen. Christian, es war mir eine Freude. Schön, dass du hier warst.
Ich danke für die Einladung.